So, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung und vielleicht zu Beginn die Entschuldigung fürs letzte Mal. Aber vor 14 Tagen wusste ich es wirklich noch nicht, dass es da einen wichtigen Termin gab. Der wichtige Termin war einfach das Anschauen verschiedener Mietobjekte für einen möglichen Umzug. Also es ist keineswegs entschieden, dass der Fachbereich auch an den Riedberg zieht. Aber es ist ins Auge gefasst und Sie wissen ja alle, Sie hören ja auch aus der Presse, was hier mit dem Gelände geplant ist, dieses Kulturcampus hier. Und da ist die Informatik und die Mathematik dann einfach nur störend, ja, wenn wir hier bleiben würden. Ja. Wie sich das entwickeln wird, ist nicht klar. Und wenn, dann werden auch erst Umbaumaßnahmen nötig sein und so. Aber das war einfach wichtig, dass ich da als GD, also als geschäftsführender Direktor mit dabei war. Und die Termine waren von mir nicht vereinbart. Ich hoffe, dass sie trotzdem die E-Mail erreicht hat und sie nicht unnötigerweise hergekommen sind. So, das zweite Vorwort. Also dafür nochmal Entschuldigung. Das zweite Vorwort geht in Richtung Evaluation. Und als erstes habe ich da mal für Sie eine Liste, auf denen hoffentlich auch Ihre E-Mail-Adressen stehen. Warum? Wir zeichnen ja auf und haben insofern auch einige Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sich die Vorlesung von zu Hause anschauen. Darum machen wir es ja, unter anderem. Sie dürfen es sich auch gerne nochmal anschauen. Aber es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir einen Unterschied gegebenenfalls feststellen zwischen den Leuten, die die E-Lectures nutzen, obwohl sie in der Präsenzveranstaltung war, und diejenigen, die die E-Lectures nutzen, weil sie nicht oder in der E-Lecture-Veranstaltung war. Also da herauszuarbeiten, wie sind die unterschiedlichen Formen der Nutzung und so weiter. Und trotzdem dürfen und sollten wir nur jeden einmal befragen, ja, und ihnen nicht die Möglichkeit bieten, mal 10 Fragebögen auszufüllen. So, und deshalb diese Liste. Das ist also die Liste der Teilnehmer, die sich damals in den Moodle-Kurs eingetragen haben. Wie viele davon jetzt wirklich noch aktiv sind, weiß ich gar nicht. Aber auch das ist natürlich interessant, warum gegebenenfalls Leute abgesprungen sind. Die Bitte, ich lasse das jetzt rumgehen, dass Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse durchstreichen. Und dann am Abschluss der Veranstaltung teile ich die Bögen aus und gebe Ihnen noch die Zeit, das auszufüllen. Auf diese Art und Weise können wir dann die nicht durchgestrichenen per E-Mail anschreiben und bitten, einen elektronischen Fragebogen auszufüllen. Okay. So. Das war dieses. Das dritte sind jetzt die fachlichen Inhalte. Naja, durch die Umstellung sind wir nicht so sehr in Zeitnot, wie wir es früher mal waren in den Veranstaltungen. Und darum habe ich es mir auch erlaubt, letztes Mal den letzten Teil, nämlich die Testwerkzeuge, nicht mehr zu behandeln. Und an der Stelle möchte ich wieder einsteigen. Und es wird dann heute auch wieder so sein, dass wir nicht ganz durchkommen. Das macht aber nichts, weil ja genügend Zeit da ist und die Creditpoints für diese Veranstaltung ja auch erhöht wurden. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Und deshalb beginnen wir jetzt gleich mit dem inhaltlichen Bild. Wir haben uns über Tools unterhalten, HCI-Tools. Und das war so kurz vor Schluss. Da hatten wir uns die Entwicklungswerkzeuge mal angeschaut, verschiedene Entwicklungswerkzeuge, und hatten gesagt, okay, dafür gibt es eine ganze Menge, die auch auf unterschiedlichen Stufen, also Layers der Software angreifen, von unterschiedlichen Tools, die wir zur User-Interface-Entwicklung benutzen können. Es beginnt relativ niederschwellig mit den Windowing-Systems. Da sind typischerweise Resources, Editors, verschiedene Editoren. Dann gibt es die bekannten GUI-Toolkits. Die haben dann in der Regel einen Interface-Builder, so nennt sich die Software dann. Dann gibt es Application-Frameworks oder auch spezielle Sprachen, mit denen man das formulieren kann. Und dann gibt es letztlich noch Applikationen direkt. Und da heißen die Tools dann sehr unterschiedlich, Model-Based Building Tools. Aber ganz charakteristisch für die erste Gruppe sind zum Beispiel spezielle Formulargeneratoren für Datenbanken und dergleichen mehr. Die sind dann also wirklich mit der Anwendung verknüpft und erzeugen, was weiß ich, entweder für Microsoft Access oder für Sybase oder für Oracle die entsprechenden User Interfaces. Auf der anderen Seite haben wir diese Application Frameworks. Typisch sind da zum Beispiel Macromedia Director, ja auch eben als Multimedia-System, aber auch im sprachlichen Bereich TickleTK ist da zu nennen oder auch von Microsoft gibt es entsprechende Sachen. Die GUI Toolkits, auch wieder sehr, sehr viel, auch bekannt, Microsoft Visual Studio oder früher, heute auch noch, Ballen J Builder, alles das ist gehört in diesen Bereich. Und bei den Windowing-Systemen, naja, je nachdem, welche Basis man einsetzt, gibt es da sehr, sehr unterschiedliche. Wenn Sie jetzt freie Auswahl haben, ein System, sich für ein System zu entscheiden, was sind dann die entscheidenden Kriterien? Ich glaube, diese Sachen sollte man sich wirklich mal durchdenken und dann gegebenenfalls auch berücksichtigen. Nun, es ist sehr unterschiedlich, welche Schnittstellen zu der Anwendung überhaupt geboten werden. Also den Oracle Formula Designer oder Formular Designer, der ist eigentlich nur im Zusammenhang mit Oracle direkt nutzbar. Ja? Das heißt, wie ist die Verbindung eigentlich zur Anwendung? Das muss man sich klar machen und damit hat man dann schon das erste wichtige Kriterium. Aber auch wichtig für Sie ist die Einarbeitungszeit. Ich meine, das beste Tool ist sicherlich das, was Sie am besten beherrschen. Wie auch immer. Beherrschen Sie eins, wird das immer wesentlich weniger sein. Bei manchen anderen Tools, wir werden uns das gleich nochmal so ganz grob anschauen, kann die Einarbeitungszeit erheblich sein. Hängt natürlich auch davon ab, wie lange Sie voraussichtlich mit diesem Werkzeug dann arbeiten, also für welche Periode Sie das machen. Auch ist es so, dass die Entwicklungszeit, wenn das ein vergleichsweise einfaches Tool ist, ist unter Umständen die Entwicklungszeit für konkrete Entwicklungen relativ hoch. Also auch das müssen Sie berücksichtigen. Manche Tools, manche Werkzeuge verlangen also eine bestimmte Methodik. Also haben Sie ein sprachbasiertes Werkzeug, was also gar nicht ein visuelles Interface hat, ja, dann müssen Sie halt an der Stelle schon programmieren, obwohl Sie noch in der Entwurfsphase sind. Auch unterscheiden sich die Systeme in ihren Fähigkeiten, mit anderen Subsystemen zu kommunizieren. Das ist keineswegs klar. Und viele Anwendungen sind ja nicht reine Datenbankanwendungen, sondern auch was anderes. Das heißt, wie kann man das zusammenfügen, dass es nachher ein Interface wird? Es ist ja leicht vorstellbar, dass es zum Beispiel zu einem Formularinput eben auch bestimmte Berechnungsmasken oder Konfigurationsmasken geben kann, die man dann mit einem Formular konfigurieren müsste, was unter Umständen nicht so passend ist. Ja? Also das ist eine weitere Sache. Und last not least, wenn Sie es intensiv einsetzen wollen, natürlich auch die Erweiterbarkeit und die Modularisierung. Also wie modular ist es? Ist es objektorientiert? Ist es nicht objektorientiert? All diese Fragestellungen, die dann eher technischer Natur sind, sind bedeutend. Ja? Und finally, ich schließe nur den einen Satz ab, dann kommen Sie, die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Kunden. Also ist es etwas, was programmiert wird, ja? Dann sind die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Endkunden einfach eingeschränkt. Das ist nun mal so, weil der typischerweise das nicht kann. Er kann Ihnen auch keine Vorschläge machen, er kann nur auf etwas, das, was Sie programmiert haben und dann ein Output erzeugt, reagieren. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Auch den sollten Sie auf jeden Fall beachten. Unterstützt Sie das Entwicklungswerkzeug in der Kommunikation mit dem Endkunden.
Könnte man auch zu diesen Punkten noch Angewohnheit ziehen? Denn bevor ich eine rationale Auswertung mache, was ich benutze, werde ich immer versuchen, das System zu benutzen, woran ich mich schon angewöhnt habe. Oder kann man das schon als Einarbeitungszeit?
Ja, ja. Entwicklungszeit? Genau, das sehe ich genau hier. Also in der Einarbeitungszeit und gegebenenfalls auch Entwicklungszeit. Das beste Werkzeug ist immer das, das den Zweck erfüllt und das Sie beherrschen. Und dass nicht alle Werkzeuge gerade mal so in einer Viertelstunde erlernbar sind, ich glaube, das ist auch klar. Ja. Gut, und so kann man das dann auch ein bisschen nochmal größer auf ein Tableau schreiben, also was lange dauert, welche Art von Learning Time man hat, typischerweise. Das ist natürlich nur ganz charakteristisch. Also es kann im Einzelfall immer ganz, ganz anders sein, als es genau hier auf diesem Tableau steht. Das müssen Sie sich dann anschauen. Also dies ist wirklich nur ganz zur Orientierung. Ich meine, es ist klar, wenn Sie sich sowas anschauen wie Tools, wie Presentation Tools, also da ist die Einarbeitung relativ kurz. PowerPoint, mal abgesehen davon, dass Sie es sowieso kennen oder OpenOffice entsprechend, das ist ja egal. Die Einarbeitung ist kurz, auch das Erzeugen eines Ergebnisses ist kurz, aber die Kommunikation mit weiteren Subsystemen ist dann oft ganz schwierig. Also das, was Sie da entwickelt haben in PowerPoint, ist wirklich ein reiner Mockup. Ja? Das können Sie nicht weiterverwenden und dergleichen mehr. Also das können Sie gerne mal diskutieren. Auch das sind dann Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Teil, den ich letztes Mal, also bis hierhin war es fast Wiederholung, ja, den ich dann so ein bisschen ausgelassen habe. Das sind die eigentlichen Testwerkzeuge, Evaluierungswerkzeuge oder auch Runtime-Logging-Systeme. Es ist durchaus wichtig, dass wir unsere Systeme eben überwachen bezüglich der Performance auf der einen Seite. Natürlich, wenn wir das messen wollen, also wir wollen ja keine Schätzungen da haben. Wir wollen auch wissen, meinetwegen ist ein Webinterface, welcher Teil der jetzt wirklich die Verzögerungen typischerweise erzeugt. Da gibt es zum Beispiel für Web-Werkzeuge den Firebug, der Ihnen genau anzeigt, wann welcher Aufruf von Ihrem Browser wie gemacht wurde, wann er beantwortet wurde und so weiter. Also da gibt es ganz konkrete Werkzeuge, die Ihnen helfen. Und das wollen wir uns jetzt kurz nochmal anschauen. Logging-Werkzeuge sind auch sehr wichtig, weil manche Fehler, das wissen Sie auch, treten scheinbar nicht immer auf und Sie wissen nicht genau die Ursache. Mit einmal stürzt die Kiste ab, und Sie haben eigentlich keinerlei Informationen mehr da. Und wenn dann alle Aufrufe gelockt sind, dann können Sie eben zumindest schauen, es müssten ja irgendwie in den letzten Aufrufen was schiefgegangen sein. Gut. Kommen wir zu den Testwerkzeugen. Was ist da das Ziel? Das Ziel ist, das Testen von grafischen Benutzungsschnittstellen möglichst zu automatisieren. Soweit wie es eben geht, das zu automatisieren. Und damit den User, so wie Sie es mit JUnit oder was weiß ich, auch machen würden, eigentlich in den Softwareprozess gleich mit reinzubauen. Das heißt, mit JUnit auch immer gleich während der Entwicklung die Tests erzeugen. Ob Sie das jetzt vorher machen oder während der Sache, ist Ihre Testmethodik, wie auch immer. Da eben auch gleich die User-Interaktionen und die Tests des User-Interfaces mit einbauen. Ja. Und es läuft immer darauf hinaus, dass so eine Test-Unit dann eben Tastatureingaben, Mausbewegungen und dergleichen simuliert. Und es eben automatisch abläuft. Ja. Dazu gehören auch Fensterbefehle, Maximize, Minimize und so weiter und so weiter. Das kann man natürlich alles simulieren und kann eben, entlastet sich dann, das von Hand nochmal auszuprobieren. Ja, ich meine, wenn ich Benutzer davor setze, die von Hand ein Software-Tool testen, dann wird das sehr, sehr langwierig. Ja. Auch für Sie als Entwickler, obwohl es da immer reduziert ist, weil Sie ja in der Regel wissen, was Sie verändert haben wollen. Sie wissen nur gelegentlich nicht, was Sie auch noch mitverändert haben. Ja. Und das liefern dann ja genau diese Werkzeuge. Ich will jetzt gar nicht darüber testen. Auch gestern Abend habe ich mit einem früheren Kollegen, der im Sommersemester dann auch mal kommen wird, also Kollegen, früheren Doktoranden bei mir, und der jetzt auch in der Industrie ist. Wir wollen da so ein kleines Industrie-Erfahrungsaustausch einfach für die Studierenden eben auch aufbauen, dass sie mal hören, was man denn auch, was weiß ich, mit Computergrafik oder sonstigen Sachen dann später so in der Industrie machen kann. Also er macht jetzt konkret nicht mehr viel, aber wie die Erfahrungen, die er hier gesammelt hat, dann auch anzuwenden sind. Und ja klar, wenn man weiter Softwareentwicklung macht, dann werden natürlich diese ganzen Tests und alles das, was übers Programmieren hinausgeht, was über Software Engineering noch hinausgeht, ja, gewinnt dann typischerweise mit dem Steigen der Position auch an Bedeutung. Und so ist es eben auch bei ihm. Und es ist immer, seine Erfahrung ist halt, dass die Programmierer das, egal ob sie jetzt Programmierrichtlinien machen, trotzdem individuell sehr unterschiedlich auslegen. Gerade die Testcases. Triviale Tests zu machen, triviale Tests, sage ich mal, Sie haben einen Taschenrechner programmiert und Sie testen dann 1 und 1, ist fast unsinnig. Gute Tests zu machen, ja, wo könnte denn was schief gehen? Da hat man Hinweise, aber das ist richtig Arbeit. Und das Schlimme ist eigentlich für Sie, und darum machen Sie es auch so ungern, es ist destruktive Arbeit. Sie müssen nämlich überlegen, wo könnte ich denn irgendwas schlecht gemacht haben? Wo könnte denn was schief gehen? Das ist auch richtig so ein negatives Denken. Und dass Sie das nicht wollen, freut mich eigentlich. Ich weiß auch nicht, wie man dann als Mensch sich so in eine Testgruppe reinbegibt, aber gibt es einige Leute, die das machen und vielleicht auch gerne machen. Okay, das heißt, es ist gar nicht so ganz einfach, ist wichtig, hängt viel von Ihren Erfahrungen auch ab, wie Sie das dann gestalten. Und Beispiele dafür gibt es eine Menge, also zum Beispiel in OpenOffice gibt es ein Testtool, OpenOffice Testtool. Squish ist die für Qt eine Variante, ist auch ein spezielles Testtool, was das eben erzeugt. Oder Ortold, da habe ich Ihnen auch hier angegeben, das können Sie sich mal anschauen. Also solche Werkzeuge gibt es und solche Werkzeuge sind sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ja. Das ist auf jeden Fall zu bedenken. Und dann gibt es noch was, auch das ist durchaus interessant, es gibt Evaluierungswerkzeuge, die eben auch mittesten das Einhalten von gewissen Richtlinien. Also die nicht nur die Funktionsfähigkeit jetzt testen, sondern evaluieren im Sinne einer Usability Study, was sonst sehr, sehr teuer wäre, was sie programmiert haben. Und entweder nach formalen oder eher nach heuristischen Gesichtspunkten. Benutzen würde ich es auf jeden Fall mal. Ich würde es Ihnen auf jeden Fall mal zu empfehlen. Auch ob Sie dann mit den Ratschlägen oder den Hinweisen dieser Tools überhaupt was anfangen können. Also sehr, sehr bekannt ist der Dr. HTML, der eben Webpages analysiert. Oder Tullys Display Analysis Programm. Auch das kann man sich anschauen und mal ausprobieren. Vielleicht am Ende der Sache ist. Schauen wir ein bisschen rein. Dieser Tullys Display Analysis Program, was macht das? Das analysiert alphanumerische Bildschirme. Also, und bewertet da insbesondere die Komplexität des Bildschirms in Verbindung mit Hinweisen, die es dann auch gibt, um das zu verbessern. Und das sind so Beispiele, die Sie dann zum Beispiel kriegen. Ja. Das Programm würde sagen, okay, Sie haben 77% aller Buchstaben groß geschrieben. Das kann ja, das weiß das Programm ja nicht, das kann ja richtig sein, dass alle Abkürzungen Ihrer Anwendungsdomäne groß geschrieben werden. Es kann aber auch eine Macke Ihrerseits gewesen sein. Ja? Also, und dann so Empfehlungen, consider using more lowercase characters. Es gibt ja einen Grund, warum sich das historisch entwickelt hat, Groß- und Kleinschreibung. Ja? Schneller zu lesen, das muss man schon sagen. Oder es entwickelt so eine Maximum Local Density, eine Dichte einfach zwischen Reihe 8 und Reihe 9 jetzt und so weiter, ist das sehr, sehr dicht. Ja, haben Sie da einfach einen Spacing-Fehler drin. Also solche Sachen ermittelt das Programm. Und auch das Gesamtlayout wird in Bits gemessen. Ja, finde ich eigentlich auch spannend. Also das müsste ich vielleicht mal im Programmieren 1 mal mir ein bisschen genauer anschauen, wie man diese Layout-Komplexität eben auch in Bits messen kann. Aber ist egal. Es gibt Hinweise, die sind zu verstehen und zu interpretieren und würden typischerweise ganz am Ende eingesetzt, die Ihnen helfen, das Programm noch zu verbessern. Bekannter ist der Dr. HTML, das ist auch ein bisschen formaler. Er prüft im Grunde genommen nur die Syntax von Webseiten, aber auch das ist durchaus interessant, weil Sie damit eben auch relativ sicher sind, dass Sie bei den vielen, vielen Browser-Versionen, die so existieren und für die Sie gegebenenfalls arbeiten müssen, relativ sicher sein können, wenn das da durchgelaufen ist, ohne wesentliche Anmerkungen, dass es überall angezeigt wird. Ja. Das ist das typische Risiko bei Webinterfaces, so beliebt die eben auch sind. Das sollte man dann gegebenenfalls auch machen. Okay, das wäre der Schluss gewesen, wenn ich letztes Mal so weit gekommen wäre. Bin ich nicht? Darum geht es jetzt heute an anderer Stelle weiter. Aber wir können die Zeit gerade nutzen, bis ich umgestellt habe, für vielleicht noch ein paar Fragen, falls es die hierzu gibt, zum Thema Werkzeuge noch. Wir sind jetzt von Werkzeugen geschlagen, hatte ich nur Hämmer ausgepackt. Wir haben kein Werkzeug konkret besprochen, wäre auch gegebenenfalls dann Teil der Übung und nicht hier für die Vorlesung geeignet. Aber Sie sollen eine Übersicht haben, was es alles gibt. Und es gibt eine ganze Menge, weil, warum, was ist der Grund, warum gibt es auch so viele Werkzeuge? Weil es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze gibt, aber weil die Leute eben auch merken, dass es ganz, ganz viel Aufwand ist, ein User-Interface zu entwickeln, ja, und zu pflegen und zu tun. Und darum gibt es eigentlich für alles das, wo wir in der Programmierung, in der klassischen Programmierung also Werkzeuge haben, gibt es hier auch Werkzeuge.
Aber wie kann denn zum Beispiel ein Werkzeug zum Beispiel den Unterschied zwischen der Benutzerfreundlichkeit und Eingabefehler messen? Denn Eingabefehler kann ja ein Werkzeug messen, wenn es ein String sein sollte, aber kein String kommt oder das Umgekehrte, das kann ein Werkzeug schon sagen. Aber wie kann ein Werkzeug das sagen, ja Mensch, der Benutzer bewegt ja die Maus unnötig zu viel, aber das könnte man mit wenigeren Mausklicken machen. Das ist ja alles subjektiv eigentlich.
Tja, so wie, also die Antwort ist, die einfache Antwort ist, in der Regel arbeitet man da mit Heuristiken. Natürlich ist es subjektiv, aber man arbeitet mit Heuristiken und man arbeitet entlang der Richtlinien und guckt und prüft, sind die Richtlinien eingehalten worden.
Man kann wahrscheinlich den Weg zu einer bestimmten Kommandozelle, also wie viele
Benutzer sind. Natürlich kann man auch zählen. Es ist sehr einfach, gerade diese Logging-Werkzeuge, die überprüfen dann eben auch, wie viele Fehler, Benutzerfehler da sind und so weiter. Interpretieren müssen immer Sie das. Das ist vollkommen klar, da gibt es keine Vollautomatismen. Das kann es und soll es auch gar nicht geben. Interpretieren müssen Sie das. Aber bei größeren Projekten die Übersicht überhaupt zu bewahren, ja, ist eine Herausforderung. Also wenn Sie sich mal aufschreiben, angucken, entweder konkrete Richtlinien, wie umfangreich die schon sind, Da sind 300 Seiten ja keine Seltenheit, das sollen Sie alles mal gerade im Kopf haben und nachher überwachen. Und dann doch eher gucken, okay, ob so ein Werkzeug Hinweise gibt. Mehr als Hinweise kann es nicht geben. Das sind wie Warnings. Also sehr beliebt, die Warnings auch zu ignorieren. Auch das ist so, da sind die Programmierer auch sehr, sehr unterschiedlich. Der eine sagt, hat mir nicht geschadet, kann er nicht beweisen. Der andere sagt, ich versuche immer alle Warnings rauszukriegen. Investiert er gegebenenfalls unnötig Zeit. Ist auch Geschmackssache, darf es auch sein übrigens. Ja. Und hier erst recht. Aber dass Sie sich im richtigen Moment daran erinnern, halt, da gibt es auch noch was, kann ich da ein Testwerkzeug einsetzen und so weiter, das ist wichtig.
Und es gibt sogar Testwerkzeuge, die noch die Testwerkzeuge testen, die Codemetriken, also ob wirklich der Test die ganzen Codes auch, also die ganzen möglichen Ausgänge auch durchlaufen hat oder nicht.
Ja, ja, klar. Das... Da kann man sich dann austoben. Gut, dann kommen wir heute zu einem anderen Thema. Und hier nochmal zur Übersicht, wo sind wir? Wir haben schon eine ganze Menge geschafft, aber es ist eben auch noch was vor uns, also Menüs und Formulare. Also Menüs werden wir heute wohl noch machen. Ein ganz wichtiges Element. Was dann noch kommt, sind Kommandosprachen, Direct Manipulation, alles im nächsten Jahr. Und Evaluation, Usability++, das sind also mindestens noch zwei Vorlesungen, auch der Auswertungsteil dazu. So, heute aber Menüs. Und was soll ich zu Menüs sagen? Ich meine, Menüs kennen Sie alle, das benutzen Sie täglich, nehme ich an. Dropdown-Menüs, die hier irgendwie drin sind, Pop-up-Menüs und so weiter und so weiter. Wie wollen wir das jetzt angehen? Naja, ich werde erstmal ein bisschen sprechen über die Prinzipien, dann Einzelauswahl, das ist noch relativ einfach. Dann aber lange Auswahllisten. Es kann ganz schnell vorkommen, dass die Menüs, die Sie aufbauen wollen, denken Sie an die Welt der Regionen. Alle Regionen, die es in irgendeinem Staat gibt, wollen Sie gerne aufgelistet haben. Die Liste zu erstellen ist wahrscheinlich einfach, aber dann... Genau, die Regionen noch anzubieten, ein paar tausend Stück, sollte man schon ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ganz, ganz typisch, ich habe da genau diesen selben Test ja auch in PRG 1 gemacht. Was haben mir da unten die Evaluationsmädels da ausgedruckt? Ja, die ganzen E-Mail-Adressen, und das sind da 369, ja, waren schlicht und einfach nicht sortiert. Ich meine, hätte ich das rumgegeben, hätte ich drei Vorlesungen, dreimal anderthalb Stunden gebraucht, bis die Leute ihre E-Mail-Adresse gefunden hatten. Wie denn? Erster Hinweis, sortieren hilft in solchen Fällen. Ja. Mein Großvater hat das anders ausgedrückt. Der hat einfach gesagt, die denken nicht von 12 bis Mittag. Ja, ist wohl auch so. Genau, und darum geht's. Und selbst bei so etwas Einfachen und Gewöhnlichen wie Menüs muss man hin und wieder mal nachdenken. Das ist einfach eine Basistechnik heutiger Benutzungsschnittstellen. Ne? Windows, Icons, Menüs. Es steht sogar schon im Namen, dass Menüs da eine große Rolle spielen. Und historisch gab es da auch Vorläufer vor. Auch das sollten Sie, ich weiß nicht, ob Sie solche Interfaces noch sehen, sieht man manchmal noch so bei Netzwerkprogrammen. Dann sehen Sie vorher so eine alphanumerische Liste ausgegeben, 1 gleich Mäuse melken, 2 gleich Kälber melken und so weiter und so weiter. Und dann können Sie unten eine Nummer eintippen und haben eine Menüauswahl gemacht. Also es gibt das schon relativ lange. Heute dann aber erst eher Menüleisten, Pulldown-Menüs, Pop-up-Menüs, das sind also so die Standardtechniken. Und was leisten jetzt eigentlich Menüs? Warum sind diese Dinger so beliebt? Na, das Schöne ist halt, verglichen mit einer Syntax, mit einer Sprachsyntax, dass sie daran erinnert werden, was sie auswählen können. Und wenn die Menüs gut gestaltet sind, funktioniert das auch sehr, sehr gut. Ja? Sie können immer direktes oder zumindest angemessenes Feedback geben. Das ist in der Menüstruktur, in dieser Auswahlstruktur schon eingebaut. Und es ist exzellent für Novizen, sofern Sie mal den Grundsatz von Menüs begriffen haben, oft wird es von Experten, sagen wir mal nicht abgelehnt, aber es wird durch Keystrokes, durch Shortcuts und so weiter nicht intensiv genutzt. Das ist aber auch gut so. Das heißt, es lässt sich sogar beides machen. Es lassen sich auch geübte Benutzer damit befriedigen. Also nicht so Netzwerkadministratoren. Das ist so ein typisches Beispiel. Die meisten mögen das nicht. Also arbeiten immer noch ganz, ganz oft auf Konsolenebene. Und was sind die Komponenten? Also was gehört dazu? Dazu gehört eben immer die Menüleiste, das eigentliche Menü, die Auswahlelemente, das sind die Items, und die Aktionen, die dann passieren sollen. Also über das müssen wir jetzt sprechen in der Folge. Und was sind die Ziele, wenn wir Gestaltungsfreiraum haben? Immer Verständlichkeit, gute und schnelle Erlernbarkeit, einfache Benutzbarkeit, Vollständigkeit und letztlich Zufriedenheit und Vertrauen des Benutzers. Also nicht in allen Systemen ist hier Vertrauen ein entscheidender Punkt, aber wenn der Benutzer erst das Gefühl hat, das System tut sowieso nicht das, was ich will, dann haben Sie verloren als Ersteller des Programms. Und der Gestaltungsbedarf ist auch sehr umfangreich. Sie müssen die Entscheidung, also die Graferscheinung, die grafischen Ausdruck der Menüs, müssen Sie sich entscheiden über die Ordnung, das immer der Menüelemente, also was steht oben, was steht und so weiter und so weiter, über die Anzahl der Auswahlelemente, darüber müssen wir auch sprechen, was ist geeignet, was ist gut, wenn Sie 4000 Elemente unterbringen müssen, sollten Sie schon ein bisschen nachdenken. Über die Organisation, die verwendete Bildschirmfläche, bei den modernen Desktop-Displays oder auch Laptops fast kein Problem mehr. Da haben wir an Freiheiten gewonnen, weil die einfach größer geworden sind. Aber bei den immer wichtiger werdenden mobilen Geräten, iPhones als Beispiel, ist die Fläche doch noch relativ begrenzt und wird vermutlich auch begrenzt bleiben, weil man diese Dinge einfach nicht beliebig groß machen will. Ja, und trotzdem möchte man am liebsten, dass auf einem Smartphone alles das läuft, was auf einem Desktop auch läuft. Da gibt es Probleme und auch welche Hilfe kann ich dann hier anbieten? Das sind also so Fragen. Und letztlich dann auch in diesem Zusammenhang wieder Ansätze zur Verbesserung. Wie kann ich es gestalten? Wie kann ich die Entwicklungszyklen gestalten? Was mache ich da am besten? Und da fangen wir mal an. Ordnung. Und die Ordnung ist die Anordnung von Menü-Items. Erster Punkt ist, know your user. Denken Sie an die Domäne, in der Sie arbeiten. Vermeiden Sie auf jeden Fall Computerjargon, sondern gehen Sie in die Domäne rein. Aber trotz alledem, Sie können ja so etwas alphabetisch anordnen. Alles eigentlich. Alphanumerisch, so wie ich da jetzt die E-Mails auch angeordnet habe. Sie können es aber auch so irgendwie hierarchisch gliedern vielleicht, so wie Sie ein Buchkapitel gliedern würden. Was ist denn besser? Wenn wir unterscheiden, dass es gut organisierte und schlecht organisierte gibt, wissen Sie vielleicht so auch. Aber wenn wir sagen, okay, Fehlerrate ist wichtig und ich habe ja gleich Ergebnisse jetzt eingestreut. Das heißt, ja, es gibt einen Unterschied, je nachdem, welche Ordnung Sie wählen. Fehlerrate ist unterschiedlich. Natürlich wollen wir, dass der kognitive Aufwand für die Anwender kleiner wird. Das so wie wir es anordnen, dass es auch skaliert, dass wir in einem User-Interface dann vielleicht uns für eine Methodik entscheiden und möglichst eine optimale Methodik. Okay, auch das, Verständlichkeit, Einfachheit zu merken, also zu wissen, wo dann was ist. Was würden Sie denn wählen? Eher das? So schön linear, alphabetisch geordnet? Oder so irgendwie strukturiert? Nun ist klar zu sagen, nehmen wir an, wir wollen die Welt der Regionen aufspannen, welche Regionen es alles gibt, also hier in Deutschland von Bayern bis Sachsen und so weiter. Das über die gesamte Welt, die soll man auswählen können. Dann könnten Sie es alphabetisch machen. Sie können es aber auch strukturieren nach Ländern, meinetwegen. Oder erst nach Kontinenten, dann nach Ländern und dann so weiter. Was ist besser?
In dem Kontext würde ich das Strukturierte nehmen, denn man hat ja nicht, das, wie soll ich sagen, mein Benutzer könnte ja nie die ganzen Länder oder die ganzen Regionen auswendig wissen, dann könnt ihr auch vielleicht sagen, mal sehen, welche Länder wir in Asien haben oder was für Regionen noch in China gibt es. Dann hat man auch die Freiheit und bei dem Namen kann man einfach nur sagen, oh, das klingt ja ein bisschen asiatisch an oder das klingt südamerikanisch an, das könnte dann dort sein.
Ja, ist natürlich ein Gedanke, ist auch ein gültiger Gedanke. Jetzt werden Sie überrascht sein. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Ergebnisse. Die Bearbeitungszeit, wenn Sie alphabetisch in Kategorien oder zufällig, das ist natürlich das Schlimmste, ja, also eine Liste von 4000 Elementen zufällig irgendwie ist das Schlechteste überhaupt. Aber alphabetisch schneidet fast immer die schnellste Zugriffsart und Weise. Ihre Argumente zählen auch. Also das, ja? Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, da kann es ja hinterstehen. Ja. Nochmal. Also, es ist nicht so trivial, aber das Alphabetische, Sie sind unheimlich daran gewöhnt. Das liegt daran, Sie sind so konditioniert worden. Sie haben ab dem zweiten Schuljahr haben Sie einfach gelernt, in Wörterbüchern nachzuschlagen und so weiter. Das ist für Sie absolut vertraut. Das muss keiner, der lesen kann, noch lernen. Das funktioniert. Während Sie bei so einer Struktur, wie auch immer, ich meine, wir sprechen ja allgemein, nicht jetzt über ein konkretes Beispiel, ja, da müssen Sie erstmal die Kategorien finden. Was sind denn die Überschriften, also die nachfolgenden Überschriften unter ein paar Items?
Ja? Aber beim Alphabetischen muss man dann genau wissen, nach was man sucht. Dann hat man nicht die Freiheit zu raten oder zu schätzen oder sozusagen eliminieren, was es eben nicht war.
Ja. Auf der anderen Seite, bei dieser Art, wenn Sie es so machen, das Schwierige ist, und das findet man oft, ungewohnte Begriffe in der Überschrift, die gar nicht gebräuchlich sind. Weil Sie müssen es ja kategorisieren dann, ja. Man kann es natürlich auch kombinieren, also irgendwie doch gewohnte Begriffe und dann alphabetisch darunter. Natürlich, auch das ist alles erlaubt, ja. Aber einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie unheimlich stark konditioniert sind auf das Alphabetische und das auch funktioniert, ja. Wenn es jetzt nicht dieses riesige Beispiel ist, die Welt der Regionen, dann ist das Alphabetische oft eine gute Wahl. Er glaubt nicht dran.
Ein Beispiel, das wir in Übung hatten, war zum Beispiel Amazon. Die tun ihre Produkte jetzt auch nicht alphabetisch auflisten. Da wird man ja blöd bei, wenn man das bei einem richtigen Fotoapparat findet zum Beispiel. Ich meine, können Sie nach Namen, nach Hersteller, nach sonst was sortiert haben.
Ja. Ja, wahrscheinlich auch mehrere Zugangsmöglichkeiten anbieten. Sie haben vollkommen recht. Es gibt da keine, der Unterschied ist ja auch nicht gewaltig, ja. Das 4 gilt sicherlich auch nicht bei 4000 Items. Da wäre das hier, was weiß ich, irgendwas. Ich habe die Studie nicht vollständig zitiert. Ich weiß nicht, wie viele Items sie da drin hatten, ne? Aber zufällig oder so, wie es gerade im Entwicklungsprozess ansteht, ist falsch. Ja. Darüber gehört nachgedacht. Und das, was Sie jetzt gemacht haben, ist ein bisschen nachgedacht und gesagt, in der Konstellation so und so. Oder die Lösung kann ja auch sein, das dem User nochmal anzubieten. Also, dass er es so machen kann, kennen Sie ja auch oft, dass Sie dann unterschiedliche Karten haben, auf denen Sie unterschiedliche Zugriffe haben. Aber das ist mehr Programmierarbeit für Sie. Okay? Mit Kopf da dran gehen. Gibt es noch was? Also für mich fürchterliches. Also hat natürlich wieder mal Microsoft gemacht, wer sonst. Ja? Aber diese adaptiven User Interfaces, ja, wo sich die Menüpunkte veränderten, je nachdem, wie häufig ich irgendwas anklickte und so weiter, das war für mich eine Katastrophe. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern könnten. Also Microsoft hatte mal den Tick, so bei XP noch, dass die Programme, so wie sie ausgeliefert wurden, einfach adaptiv waren. Das heißt, auch wenn man auf die Pull-Down-Menüs ging, sah man gar nicht alle Items, sondern nur die, die man schon mal so benutzt hatte. Und yes.
Da kann man so ein Ballon raus und da steht auch, wo sind meine angebotenen Menüpunkte?
Ja, genau, die sind, denn das war so ein Designer-Furz, den irgendwie sich mal jemand ausgedacht hat und der aber ein paar Jahre da war. Also das ist Adaption an den User ist ja gut. Heute würde man sagen, wir sehen nachher auch noch eine gute Adaption, also wie es funktionieren kann. Man kann es nämlich kombinieren, ja. Aber einfach dem User gar nicht mehr die Menü-Items anzubieten, ist schwierig. Ja, ja, genau. Aber ja, natürlich.
Dort konnte man ja ganz unten noch, glaube ich, so auf den Doppelpfeil noch klicken, dass sich die ganze Menü öffnet, aber. Aber jetzt haben die doch mit dem Ribbon das hingekriegt.
Oder? Jetzt haben sie es hingekriegt, ja. Aber es hat gedauert. Es waren immerhin ab Windows 2000 XP war das Standard, dass sich das adaptierte. Man konnte es ausschalten. Das war schon mal ein erster Schritt. Aber Sie müssen jetzt auch an den Aufwand für den Benutzer denken. Das muss er ja erstmal finden, das muss er erstmal machen. Und das Erste ist, wenn Sie unter XP eine neue Office-Version installierten und früher Windows 98 hatten, da waren gar nicht mehr alle Menüpunkte da. Das war also mal minimal gute Irritation der User. Also gezielt, wenn es gewollt war. Also es gibt da schon eine Menge Möglichkeiten, die Sie machen können. Sie können natürlich den Anwendern die Neuordnung der Menüanträge auch zumuten oder erlauben, dass er die Reihenfolge macht. Denn es kann ja sein, dass in einem Anwendungskontext die drei Befehle am häufigsten sind. Wir werden später dann auch noch sehen bei der Evaluation, dass durchaus der Weg, der mit der Maus zurückgelegt werden muss, ein Kriterium ist, also dass es schön kurz ist, ja, also schnell man da hinkommt. Problem ist, der Benutzer muss es machen. Größtes Problem ist, die meisten machen es nicht. Ja, sondern die wollen, dass es so funktioniert. Man kann natürlich zusätzliche Darstellungen wählen. Und das ist zum Beispiel Zeichenauswahl in Word, das sehen wir gleich noch. Und das hat auch Schneidermann schon 94 bestätigt. Und trotzdem hat Microsoft dann ab 2000 den Fehler begangen, dass das eine gute Möglichkeit ist. Wir schauen uns gleich genau an, was das ist. Also, dass man beides hat, einmal das Frequently Used und dann in irgendeiner alphabetischen Reihenfolge, meinetwegen die Zeichensätze, die installiert sind. Das kennen Sie aus Word vermutlich. Ich habe gleich auch noch ein Beispiel, dass Sie einerseits die in dem Dokument schon benutzten Zeichensätze aufgeführt haben, ganz oben, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie damit fortfahren, ist sehr, sehr hoch. Aber Sie haben trotzdem die alphabetische Liste. Ja. Oder dass der Benutzer sich das ganze User Interface anpassen kann. Also ein gutes Beispiel ist da auch Photoshop. Sie können da alles Mögliche konfigurieren, wie Sie Ihre verschiedenen Toolboxes dann angeordnet haben will. Oft machen die User das nicht. Ja. Das sind eher so dann die Profi-User, die so etwas machen. Ja, und Sie sehen schon, es gibt eine Menge Möglichkeiten und Sie erkennen vielleicht hier wieder etwas, was wir letztes Mal schon ein bisschen besprochen haben. Da hatte ich dann über mehrere Seiten gesprochen, wie können die logisch miteinander verbunden werden. Und das gibt es auch bei Menüs. Wenn es nicht Menüs sind, die relativ wenige Einträge haben, dann haben Sie eine sehr einfache Struktur. Aber ansonsten können da wieder genau diese verzweigten Strukturen entstehen. Und erinnern Sie sich noch, was nicht so gut war? Bei diesen Grundstrukturen, wie man Seiten anordnen konnte. Ich erinnere da mal an den Begriff Lost in Hyperspace, der ist Ihnen ja alle geläufig. Ja, und das sind eben bei beliebigen Graphen. Ne? Sie wissen, dass es irgendwo sein muss, Sie wissen aber nicht mehr wo. Und das ist durchaus ein Problem. Also hier treten genau dieselben Strukturen wieder auf, wie bei Anordnungen von Formularseiten. Alles das kann man machen, alles das ist üblich. Diese gerade zyklischen Netzwerke oder auch diese azyklischen Netzwerke sind aber ein bisschen problematisch. Also das sind die Standardsachen, die in der Regel funktionieren, die den Benutzer auch immer orientieren. Gut, und jetzt fangen wir mal mit der einfachsten Form an. Und Sie werden gleich sehen, dass man auch bei den einfachsten Dingen dann sich schon durchaus kritische Fragen stellen kann. Also die einfachste Sache sind ja binäre Menüs. Also Sie müssen irgendwie, der Benutzer muss eine Auswahl treffen, ja, nein. Und da gibt es nicht das Jein, sondern er muss sich entscheiden. Und dann ist das auch in Ordnung. Oder man kann eben auch mehrere Selektionen zulassen. Wir schauen uns das nochmal an. Wir sagen Radio Buttons, das wäre jetzt was weiß ich, ja, nein, das können wir uns hier auch sehen, das kennen Sie ja alle, diese einfachen Entscheidungen, ja, so, also Sie müssen eins aus N Elementen, müssen genau eins anklicken, oder 0 oder 1, auch das geht da, das sind die bekannten Radio Boxes oder eben die Checkboxes, die Sie auch mehrfach dann ankreuzen können und da brauchen Sie dann zusätzlich noch ein Dann-Feld, um zu sagen, okay, jetzt das zu übernehmen. Und Sie glauben es nicht, auch so Leute wie Jack Nielsen, und das ist eine kleine Webadresse, die ich Ihnen sehr, sehr empfehlen kann, sollten Sie mal reinschauen. Er diskutiert insbesondere, wann ich Radio-Buttons benutzen sollte und wann Checkboxes. Und das ist nicht lang, das sind, sagen wir mal, so 3 Seiten, die Sie da mal lesen können. Aber allein die Entscheidung kann man sich mal bewusst machen. Sie werden jetzt sagen, das weiß ich immer, wann ich das eine oder das andere benutze. Naja, lesen Sie mal diesen Artikel, dann sind Sie schon am Ende ein bisschen irritiert, wie viel man da eigentlich zu sagen kann und sollte. Ja. Das sind ganz einfache Sachen. Wie gesagt, hier der Titel dazu. Es gibt aber mehrere. Natürlich können Sie Listen anwählen. Natürlich können Sie mehrfach Auswahlmenüs auch machen. Also einfache Menülisten, indem Sie nur ein Element auswählen können zu einer Zeit oder eben auch mehrfach Elemente. Angenommen, Sie wollen 2 Objekte in Beziehung setzen, dann müssen wir ja auf der einen Seite ein Objekt auswählen und auf der anderen Seite. So, und dann muss das irgendwie ermöglicht sein. Wir schauen uns einfach ein paar Beispiele an, die diese elementaren Formen haben. Also Radio Buttons, Checkboxes haben wir schon gesehen. Will jetzt nicht. Doch. Und das kennen Sie einfach. Das sind die klassischen Menüs zur Einzelauswahlstellung. Nur wichtig, die waren von Anfang an da. Die kamen schon mit dem Xerox Star, die kamen mit der Erfindung der grafischen User Interfaces, kamen auch diese Boxen und so weiter. Und auch seit der Zeit schon üblich, eben gleich die Angabe mit dem Underscore hier des Tastatur-Shortcuts. Ja? Und das ist eigentlich eine gute, attraktive Form, kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Das kennen die User aus den verschiedenen Umgebungen und sie gewöhnen sich dann bei häufigerer Nutzung auch die Nutzung von Shortcuts an. Der eine mehr, die andere weniger. Das ist aber dem Benutzer überlassen. Er hat immer einen visuellen Hinweis darauf, dass es da Shortcuts gibt, sobald er dies benutzt, also durch einen Underscore sieht. Gut. Da gibt es jetzt sehr viele Ausführungsformen. Ich verrate Ihnen da gar nichts Besonderes, dass man das eben auch so hierarchisch gliedern kann. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, dass man Dropdown-Menüs hat, also ganz klassisch von oben herabfallend in die Zeichenfläche rein, dass man Pop-up-Menüs hat, die aufkommen und so weiter. Diese ganzen klassischen Techniken. Dann gibt es ein paar seltenere oder auch immer zu überlegenden, ganz klassisch bei Photoshop, die Toolboxes, die man dann irgendwo platzieren kann, auch in der Nähe, in der man arbeitet. Gerade sehr, sehr wichtig, wenn Sie große Zeichenflächen und große Displays haben, damit die Mausbewegung nicht immer so groß ist. Ja. Ist vielleicht sehr sortiert, wenn Sie auf der rechten, wenn Sie jetzt Mehrfachbildschirm haben, auf dem rechten Bildschirm die ganzen Tool-Optionen, alles, was Sie einstellen können, auf der linken Seite die eigentlichen Zeichenfunktionen, ist aber schlecht, weil Sie immer wechseln müssen zwischen den Darstellungsflächen und das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also, und vielleicht werden Sie dann zu einem Winkemann oder einer Winkefrau, die Nackenschmerzen hat. Ganz klassisch auch die Pop-up-Menüs und auch spezielle Formen gibt es. Also es ist durchaus überlegenswert, wenn Sie die Freiheiten haben, auch mal so eine Anordnung zu nehmen, weil alles sehr, sehr nah beieinander ist. Das ist der einzige wirkliche, richtige Vorteil. Die Wege sind kürzer, als wenn Sie es untereinander schreiben. Oder eben auch so etwas wie Hotboxes, das können Sie also mehrere Elemente auswählen, Mehrfachmenüs, wie in diesem Ding, dass man das in dieser Form macht. Und es geht immer darum, auch da geht es darum, etwas schneller zu machen, dadurch, dass es räumlich näher aneinander liegt oder eine bessere Platznutzung zu haben. Zum Beispiel gerade diese Menüs werden auch durchaus attraktiv für zumindest Pen-bedienbare Smartphones. Ja? Also wenn Sie jetzt mit einem dicken Finger da drauf gehen, ist es vielleicht gar nicht mehr so optimal, aber ansonsten ist das durchaus gut. Ganz speziell, ich habe Ihnen hier mal ein bisschen was Kompliziertes gezeigt, also das ist die Maya Hotbox. Maya ist ein Animationssystem. Da finde ich es dann schon, da muss man sich schon richtig einarbeiten. Ich werde das jetzt gar nicht besprechen. Machen Sie sich mal den Spaß, versuchen Sie mal rauszukriegen, was da eigentlich gemacht und eingestellt werden kann. Ja. Das sind so typische Hotboxes, wo Sie eine ganze Menge Möglichkeiten haben und Sie können das alles irgendwie einstellen und verbinden und mehrfach auswählen und was weiß ich. Ob das jetzt so der letzte Kick ist, weiß ich nicht. So, jetzt nochmal ein bisschen systematisch. Also auch das sind natürlich Menüs zur Einzelauswahl. Es muss nicht immer so sein. Also wenn Sie jetzt ganz wenige Items haben wie Surf Lunch, Have Lunch, Have Quick Lunch und Have a Snack, naja, dann können Sie das einfach auch so auf Ihrer Bildschirmfläche verteilen. Warum nicht? Ja, auch das ist natürlich grafisch durchaus erlaubt und sei hier nur mal ein Hinweis. Darüber hatten wir schon gesprochen. Tastaturkürzel lassen sich wunderbar damit verbinden, ist auch State of the Art, dass Sie schlicht und einfach das Underscore benutzen bei den Buchstaben, um das anzuzeichnen. Und das ist bei beiden, also bei Apple ist es eben üblich, hier das hinten zu vermerken. Bei Microsoft ist es üblich, das mit dem Underscore anzuzeigen. Müssen Sie gucken, auf welchem System Sie jeweils sind und was Sie dann entsprechend wählen. Ja, jetzt, also einfache, kurze Menülisten, ich denke mal, haben Sie alle Freiheiten, haben Sie alle Möglichkeiten, sind das, was ich Ihnen jetzt erzählen konnte, einfach mal den Bogen aufspannen, was gibt es, was ist möglich, dass Sie im richtigen Moment mal dran denken. Probleme entstehen mit Menüs, wenn Sie lange Menüs haben. Große, lange Listen. Und da gibt es dann eben schon ein paar mehr Sachen, an die Sie auch gegebenenfalls denken sollten. Da gibt es vielleicht auch mal Möglichkeiten, die ein User-Interface-Builder nicht anbietet. Dann stellt sich natürlich die Frage nach der Erweiterbarkeit. Könnten Sie das dazu bauen? Da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. Und es tritt verhältnismäßig häufig auf. Hier eine ganz einfache Form noch. Wenn Sie mehr als 50 Elemente haben, auch das kennen Sie natürlich vom Betriebssystem her schon, vom File-Browser, naja, dann ordnet der die eben nicht als eine Liste an, sondern in mehreren Spalten. Ja, also das ist auch erlaubt, das geht natürlich auch für Menüs. Das Einzige, was da nicht mehr geht, ist das doch gleichzeitig nochmal hierarchisch zu machen. Also so, das wird dann sehr, sehr unübersichtlich. Ja. Aber ist eine ganz übliche Methode, wenn Sie mehr als 50 Elemente haben, so etwas dann anzubieten. Das ist auch üblich, auch das kennen Sie. Zum Beispiel Farben auswählen, kann auch sehr, sehr lang werden, die Liste. Dass Sie eben nur einen Teilbereich sehen. Ja, wobei ich diese Lösung nun überhaupt nicht glücklich finde. Ja, weil erstens mal, ich erkenne hier nicht die Ordnung. Also auf jeden Fall nicht auf Anhieb. Nach welchem Kriterium ist das denn geordnet? Ich sehe gar nicht alle Möglichkeiten. Ich sehe nicht, wie viele sind noch oben, wie viele sind noch unten. Ja, also das ist nicht optimal. Aber wir sehen das. Wir können natürlich so nur Ausschnitte darstellen der Gesamtwahlmöglichkeiten. Und das funktioniert auch und wird auch oft genutzt. Das ist jetzt etwas Interessantes, hatte ich Ihnen schon angekündigt, was auch durchaus geschickt ist. Einerseits im unteren Teil jetzt alphabetisch sortiert, also nach irgendeinem Sortierkriterium, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, alle Möglichkeiten und oben in der Combo-Box dann hier, da die zuletzt genutzen. Macht sehr, sehr viel Sinn. Also wenn Sie mal lange Listen haben, denken Sie daran, das gegebenenfalls auch so zu gestalten. Weil das ist wirklich auch relativ gut. Und man kann es noch mit einem Eingabefeld verbinden. Das heißt, man kann eben schnell nach etwas suchen. Also dadurch, dass man ersten Buchstaben hat, auch schnell positionieren in großen Listen. So, jetzt ein bisschen seltener sind zum Beispiel diese Fisheye-Menüs. Was Sie hier sehen ist, das ist immer der Fokuspunkt, auf dem Sie stehen. Und da sind die Schriften auch normal groß. Und je weiter Sie vom Fokuspunkt entfernt sind, ja, in der langen Liste, dann wird das eigentlich fast nur noch zu Strichen, also nicht mehr zum Lesen gedacht. Aber Sie können ja schnell dahin positionieren und dann wird das groß. Und das nennt man einfach Fisheye, das ist entsprechend groß und klein wird und dann haben Sie locker die Möglichkeit, so in einer langen Liste, sagen wir mal so das Zehnfache von dem unterzubringen, was Sie sonst unterbringen. Das kann ja bis zum Extrem führen, dass dann eben hier unten nicht nur nicht mehr lesbar ist, sondern dass Sie nur noch sehen, dass da was ist und dass Sie da eben auch hin positionieren können. Wichtig ist hier die ganze Ordnung, dass es natürlich geordnet sein muss. Was uns da einfällt, ist alphabetisch zum Beispiel. So, dann gibt es noch etwas, Slider, das heißt irgendwie Schieberegler, so etwas in der Form. Da gibt es hier noch weitere Beispiele, zum Beispiel der Alpha-Slider ist auch erst 15 Jahre alt, also noch im jugendlichen Alter. Das Spezielle ist, dass der Alpha-Slider, also gerade für lange Menüs, Sie sagen hier angedeutet ein langes Menü mit sehr, sehr vielen Auswahlmöglichkeiten, dass der Alpha-Slider jetzt eine verschiedene Granularität in verschiedenen Bereichen anbietet. Also unterschiedliche Dichten und auf also Begriffsdichten und auf diese Art und Weise eben auch ziemlich viel anbieten kann. Was man da auch noch machen kann, es muss nicht einfach dieser sein, so ein einfacher. Man kann auch noch die Länge des Sliders selbst konfigurieren und die Breite im Auswahlfeld, je nachdem, wie viele Sachen Sie dann sehen wollen. Also das kann man machen und es funktioniert auch, wird aber nicht so ganz, ganz oft genutzt. Zweidimensionale Anordnungen hatten wir auch schon, das ist ganz konventionell, fast and vast, wie man sagt. Zweidimensionale Menüs sind üblich, also an vielen, vielen Stellen, sehen Sie ja. Also Sie müssen sich klar machen, dass auch das ein Menü ist, ja, oder die ganzen File-Auswahllisten sind Menüs. So. Und dann gibt es eben noch die eingebetteten Menüs, so unterscheiden wir die, oder Hotlinks. Und eingebettete Menüs sind immer eine Alternative zu expliziten Menüs. Wir schauen uns das gleich mal an. Und ganz bekannt sind zum Beispiel die Image Maps eben auch in Hypertext-Systemen. Das heißt, ist vollkommen klar, Sie haben hier Europa ausgewählt, Europa ist gehighlightet, aber Sie können jetzt jedes Land entsprechend auswählen. Ist so eine Metapher da, wie für die Erde? Landkarten kennt eben auch jeder Nutzer, wahrscheinlich jeder Nutzer, für den Sie mal ein System schreiben. Dann kann man das eben auch benutzen und es ist mal eine Alternative, als nach den blöden Ländernamen zu gucken. Vergleichen Sie das nochmal mit meinem Beispiel, das wir vorhin diskutiert haben, was ist besser, alphabetisch oder hierarchisch. Ja, ich würde sagen, so etwas wäre eine interessante Alternative. Ja? Grafisch dann ein bisschen aufwendiger, müssen Sie ein bisschen mehr arbeiten, aber funktioniert sehr gut. Auf jeden Fall auch im weiteren Sinn zu den Menüs gehören die Wizards. Die kennen Sie alle. Sie alle haben schon mal Programme installiert und da führt Sie ein Wizard durch bestimmte Schritte, wo Sie Auswahlmöglichkeiten haben. Also die sind dann nach und nach und die sind eben sehr, sehr effektiv für ungeübte Anwender. Sie alle kennen ja, wenn Sie ein Programm neu installieren, kennen Sie in der Regel das Programm nicht, also kennen Sie auch die Optionen nicht und es ist sehr, sehr angenehm, dass Sie Schritt um Schritt abgefragt werden. Ja? Und ist ganz, ganz üblich. Und dafür gibt es auch entsprechende Programme, um diese Wizards aufzubauen. Also nicht nur für Installationsprogramme, sondern auch allgemein im User-Interface-Bereich. Ist natürlich nichts für Sachen, die Sie häufig machen müssen. Also das ist eine ganz typische Sache. Viele komplexe, sehr unterschiedliche Auswahlangebote strukturiert dem Anwender anzubieten. Okay? Gut, dann gibt es noch simultane Menüs, eine relativ junge Geschichte noch, also noch im kindlichen Alter. Das ist einfach die gleichzeitige Präsentation mehrerer aktiver Menüs. Also Sie können sowohl hier oben als auch da unten Menüpunkte aktivieren und können da unterschiedliche Mechanismen haben, wie diese reagieren. Also das Wichtige ist, dass der Anwender da die Wahl hat. Und auch komplexe Menüs, wie wir sagen, gibt es dann noch. Komplexe Menüs sind eben dadurch gekennzeichnet, dass sie eben genau diese Kategorien haben. Und das entscheidende Problem ist immer, die Überschriften für die Unterkategorien zu finden. Ja? Und zwar so, dass die Anwender sie bitte verstehen. Ja? Also bei Länderauswahl wieder die Erdteile, ja, das ist noch sehr, sehr geläufig. Ja. Aber nicht für alle Bereiche finden sich so einfach geeignete Überschriften. Brauchen Sie aber, wenn Sie reine Textmenüs haben. Wir sprechen nochmal darüber später, wenn wir über konsistente Terminologie sprechen, wenn wir über alphanumerische Interfaces uns mal einmal vertiefen. Wie sieht es eigentlich da aus? Im Kontext von Sprachen haben wir schon darüber gesprochen und Konsistenz ist natürlich ein Hauptziel. Jetzt mal zusammengefasst, Sie sollten ja auch ein paar Guidelines damit nehmen, wobei Sie aber wissen, Guidelines sind nicht immer wahr. Und wenn Amerikaner oder Engländer über Rules sprechen, sind das auch keine Gesetze in dem Sinn. Ja? Es sind Regeln, Rules sowieso, aber Laws sind auch keine Gesetze in diesem Bereich. Das ist nicht verbindlich. Sie dürfen alles tun. Sie geben aber manchmal eben auch die Möglichkeiten, mal drüber nachzudenken. Was mache ich da eigentlich? Und wenn Sie jetzt so strukturierte, komplexe Menüs haben, dann sind die gestuft. Und einmal, wie viele Untermenüs haben Sie? Sie haben den ersten Punkt ausgewählt, es geht ein Pop-up auf. Dann wählen Sie den nächsten auf und so weiter und so weiter. Bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall unter 4. Also 4 ist schon sehr, sehr, sehr viel. Ja? Weil, das haben Studien gezeigt schon ziemlich früh, mehr als 5, wenn Sie mehr als 5 nacheinander auszuführende Auswahlen haben, ja, dann steigt nicht nur die Bedienzeit, das ist noch gegebenenfalls erträglich, aber die Fehlerrate steigt sehr, sehr hoch. Also wenn Sie eine Fehlerrate haben, die bei solchen so strukturierten Menüs um 96% zunimmt, dann sagen Sie, dann haben Sie was falsch gemacht. Ja, das ist einfach so. Und der User hat auch, ja, erlebt einfach auch Frust. Dieses lange Auswählen da irgendwelche Menübäume runter ist nicht gut. Also auf jeden Fall unter 4. Und dann noch eine zweite Richtlinie, Items jetzt auf einer Höhe, ja, also angeboten, da unter 8, vielleicht auch unter 7, was weiß ich. Warum? Weil das kann man, zack, mit einem Blick erfassen. Ja, das kann man, das sieht man einfach, was da passt. So mit einem Blick, ein Chunk wird da aktiviert. Wenn es mehr ist, wird es schwierig. Und jetzt sagen Sie nicht, dann habe ich ja gar keine Möglichkeiten. Also wenn Sie diese Grenzen einhalten, haben Sie 4096 Möglichkeiten. Für die meisten Menüs sollte das ausreichen. Ob Sie dann wieder die geeigneten Überschriften über all diese Punkte finden, das ist die große Frage. Ja? Okay. Auf jeden Fall, die vorher getroffenen Auswahlen bei diesen komplexen Menüs, wenn das so ausklappt, sichtbar lassen. Das können Sie konfigurieren, wenn Sie das User Interface machen. Sie können sagen, er hat ja das gemacht und haben da gewissermaßen einen State dann erzeugt in Ihrer Software, ja, den Sie aber nicht mehr visualisieren. Das ist hochproblematisch. Also dieses klassische Stehen lassen, Auswahl und so runtergehen, ist das Richtige. Auch das wurde natürlich ein bisschen genauer untersucht und das ist ganz eindeutig das Ergebnis und so weiter. Und es ist eine gute Idee, die Auswahlelemente, so wie Sie es ja auch kennen, oft erzähle ich Ihnen das, was für Sie ganz normal ist. Ich muss Sie schon fast an die bisschen verrückteren Formen erinnern. Das ist State of the Art, weil es gut ist. Ja. Man kann das dann auch nachrechnen und diese Formeln oder in der ähnlichen Form tritt die uns noch ein paar Mal auf, aber man kann da durchaus schon eben auch die Zeit dann berechnen, die man braucht, um eine Einzelauswahl zu machen. Ja, es ist vollkommen klar, hier ist das im Ganzen, ist das durchgezogen, müssen wir jetzt nicht durchgehen, aber D steht für Tiefe des Menüs. Wenn Sie 3 Auswahlen machen müssen, also erste, zweite, dritte, ja, dann müssen Sie 3-mal klicken und das, wenn Sie 4 machen, ist es eben 4-mal, wenn Sie 5 machen, ist es 5-mal und so weiter. Das kostet jedes Mal Zeit und so weiter. 4 oder 5 machen Sie sowieso nicht mehr, aber 3 ist zum Beispiel ein typischer Wert. Und dann haben Sie irgendwelche Konstanten, mit denen Sie das verbinden müssen. Warum das jetzt hier gerade der Logarithmus ist von der Anzahl der Items, die Sie haben, ja, und da rechnet man typischerweise immer die Maximaleinzel, das betrachten wir später nochmal. Hier gibt es also kleine Förmelchen, die Sie in der Analyse auch nutzen können. Und diese Förmelchen zeigen genau das, was ich Ihnen vorher versucht habe klarzumachen. 4 und 8 sind die Grenzen an dieser Stelle. Tiefe 4, absolut Maximum. Und nach Möglichkeit nicht mehr als 8 Items in einem herunterfallenden Menü. Sie können das durchaus auch geschickter machen. Es muss nicht immer so einfach sein, wie es Microsoft oder Apple direkt anbietet. Also man kann durchaus das eben auch dann grafisch noch gestalten. Und da dürfen sich auch durch mal Designer dran auslassen. Da gibt es viele Möglichkeiten, Anordnung in Form von Karten. Und meistens aber benötigen die mehr Platz als das, was sie konventionell brauchen. Wenn sie den haben, ist es in Ordnung, kann man das eben auch so schick machen. Das ist durchaus nochmal durchaus komplexes Beispiel. Sie sehen das schon hier. Mit Menüs, die können eben auch so aussehen. Das Problem ist, dass hier gewissermaßen ein allgemeiner Graph nachgebildet wurde. Also was ist hier das Problem? Wenn Sie jetzt genau reinschauen, taucht ein und derselbe Begriff an mehreren Stellen auf. Also es ist nicht eine Auswahl hat genau eine Stelle in diesem Baum. Damit haben Sie auch immer mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt gar nichts gehighlightet. Ich dachte, ich hätte mal eins gehighlightet, weil das ist natürlich jetzt blöd, das auszusuchen. Also das ist wirklich ein praktisches Beispiel. Also ist nichts, was ich jetzt künstlich erzeugt habe. Der Benutzer kann es sich nicht merken, in welcher Reihenfolge, also wo er jetzt dieses eine Item, das er sucht, findet. Weil es gibt mehrere Zugangsmöglichkeiten. Und das ist durchaus nicht immer super. Okay, wenn Sie auch hierarchische Menüs, so wie wir es eben besprochen haben, mit Kategorien anordnen wollen, dann denken Sie, das ist jetzt nicht unbedingt eine Reihenfolge, aber auch eine logische Gruppierung aus Anwendersicht, wenn es da eine logische Gruppierung gibt. Logische Gruppierung würde ja auch einschließen, dass es schon die Oberüberschriften gibt. Ja? Also dann könnten das vielleicht Handwerkzeuge sein und Maschinenwerkzeuge und so weiter. Also das gibt es ja schon, dieser Begriff, der ist ja geläufig. Dann können Sie das auf jeden Fall benutzen. Alphabetisch, immer eine gute Wahl. Willkürliche Nummerierung, willkürlich heißt, Sie wollten es einfach sortieren und schreiben dann vor die Menü-Items irgendwelche Ziffern. Und sagen, ja, ich habe die Ordnung gewählt, ich habe einfach eine Ordnungsnummer zugeordnet und dann habe ich die danach sortiert. Ist aber höchst problematisch. Also das muss, darf nicht willkürlich sein, das muss aus dem Problem herauskommen. Wichtigkeit wäre natürlich schön, wenn Sie nicht in die Adaptionsfalle fallen. Also Problem, dasselbe gilt für die Häufigkeit der Nutzung, kann aber auch ein Kriterium sein, um vielleicht mal von der alphabetischen Ordnung abzuweichen. Also ist erlaubt.
Eine Frage, sagen wir mal, wir schreiben ein Programm für Benutzerkreisen, die verschiedene kulturelle Hintergründe haben und zum Beispiel wie bei Windows eigentlich, es gibt ja chinesisches, deutsches und englisches Windows. Und diesmal kann man es ja bestimmt dann nicht mehr alphabetisch sortieren, denn zum Beispiel, wenn ich ein Windows manchmal benutze, dann denke ich, Mensch, das ist das, das zweite Item von der Liste ganz
ja, ja.
Und danach, wenn man es auch alphabetisch sortiert, hat man es ja nicht mehr an dem Punkt.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das sind, angenommen, Sie haben ein mehrsprachiges Interface für viele Sprachen. Dann können Sie sich überlegen, die Menü-Items trotzdem immer an derselben Stelle zu haben. Ist ein gültiger Gedanke, weil Vorteil wäre, obwohl man diese Fremdsprache vielleicht nicht genau kennt, also ich kenne das auch, in Italien, die Kollegen haben ja italienische Interfaces, also trotzdem kann ich deren Word benutzen, weil ich mich im Zweifelsfall daran erinnere, wo ist das denn bei uns im Deutschen? Ne? Und das geht mit dem Englischen auch so, also was hat Microsoft entschieden? Microsoft hat da entschieden, die Lokalität, an der er steckt, ist bedeutender. Das sehen Sie ja überall. Dieses hier oben, das ist ja auch keine alphabetische Ordnung. Also das H kommt ja nicht nach dem T und so weiter. Ja? Also da hat man andere Ordnungen gewählt. Offensichtlich nach der Frequenz, die Sie erwartet haben, in der das benutzt wird, ist in Ordnung. Also nicht grundsätzlich falsch.
Ja? Bei den Keyboard-Shortcuts hat man manchmal Probleme, dann zum Beispiel, wenn ich beim Browser bin, und ich möchte eine Adresse eingeben, dann drücke ich immer auf Alt-D, weil ich immer Englisch benutze. Aber wenn ich bei meinem Freund bin, dann öffnet Alt-D die Datei im Menü auch und danach werde ich mich ärgern.
Ja. Und ja, Gott sei Dank gibt es, deshalb ist unsere Profession ja auch so interessant, es gibt keine eindeutigen Regeln. Also Sie müssen sich entscheiden. Und das, was ich Ihnen erstmal liefern kann, ist erstmal den Wald zu zeigen, dass Sie viele Möglichkeiten haben und dann müssen Sie entscheiden. sehr, sehr schwierig sind auch diese Kategorien ohne Überschneidungen zu finden. Also gewöhnliche Kategorien, die sich dann nicht überschneiden. Also nicht, dass ein Item in mehreren Bereichen vorkommen kann. Denn das wäre wieder so ein Graph, dann wäre kein Baum mehr, wo es zu jedem Blatt einen eindeutigen Weg gibt, sondern es gibt mehrere Wege. Sind problematisch, weil die Benutzer verlieren ihre Orientierung. Ja? Sind echte Probleme. Und dass es aber auch gut geht, sieht man gerade bei, dass man es auch schick machen kann. Das heißt, die Sachen sind jetzt nicht einschränkend, das, was ich Ihnen genannt habe, ja? Sondern dass man sowas eben auch schick machen kann, sieht man zum Beispiel sehr, sehr gut an den modernen Internet- Einkaufsplattformen, also die machen das eigentlich schon recht schick. Also wenn man jetzt mal an Amazon kommt, hat man, ich weiß nicht, ob die das im Moment noch benutzen, aber vor 2 Jahren oder so haben sie das benutzt. Genau diese Reihenfolge, wie sie durch den Shop durchgeführt werden. Ja. Sign in, Shipping and Payment, Einpackung, die Verpackung können sie sich dann noch auswählen, das ist ganz vernünftig. Und dann Place Order, da sollen sie dann draufdrücken und sagen, jetzt will ich es haben. Ja. Es ist eigentlich fast so genial wie Google. Ganz einfach, jeder kann es. Aber auf Anhieb werden sie das nicht so entwickeln, garantiere ich Ihnen.
Hat sich bei jedem Schritt der Einkaufswagen irgendwie bewegt?
Ja, klar.
Ah, super.
Ja, das war einfach... Das Signal ist ja ganz einfach. Genau diese Schritte musst du machen, damit du am Ende deinen... Dann sag mal, und dann haben wir das ein bisschen grafisch noch schick verpackt und gut ist es. So. Ja, es gibt noch viele, viele Details zu sagen. Das muss man einfach mal ausprobieren. Also Level Cues, auf welcher Ebene bin ich jetzt, kann man natürlich durch den Zeichensatz machen, kann ich mal durch den Schriftsatz machen, man kann es kleiner machen, wenn man es will. Alles das ist erlaubt. So eine Kaskadierung ist erlaubt. Man kann aber auch Magic Lenses benutzen, das heißt, wenn ich so etwas habe, dann so halbtransparent über irgendetwas drüber gehen und auf diese Art und Weise zusätzliche Auswahlmöglichkeiten zu schaffen. Die klassischen kaskadierenden Pull-Down-Menüs, die kennen Sie alle. Und vielleicht jetzt noch ein paar Regeln, wir mit aller Vorsicht. Erster Punkt ist, verwenden Sie auf jeden Fall aufgabenspezifische oder domänenspezifische, anwendungsdomänenspezifische Semantiken zur Strukturierung Ihrer Menüs. Ja. Dazu müssen Sie dieses Feld kennen oder Sie müssen Ihre Nutzer befragen dazu. Okay, was ist da üblich? Ganz, ganz wichtig. Bevorzugen Sie flache vor schmalen Tiefenmenüs, also Tiefen, höchste 4 Schritte auswählen und das eher noch reduzieren. 2 ist besser, wenn das geht. Beachten Sie die Magical Number 7. Ich habe auch mal bewusst, ich hätte jetzt natürlich auch hier 8 hinschreiben können, aber hätten Sie sich gemerkt, das ist eine feste Grenze. Natürlich ist das keine feste Grenze. Ich meine, ja. Bei der Tiefe schon eher, weil da haben Studien gezeigt, okay, das wird nervend. Ja, wenn ich da immer 5-mal klicken muss, bis ich da zu meinem Menüpunkt komme. Visualisieren Sie grafisch eben nochmal zeigen, wo ich bin, die Position im Menü, also das alte, die alten Auswahlen stehen lassen. Nicht nur als Begriff, sondern möglichst auch grafisch. Also diese kaskadierenden Pull-Down-Menüs sind gut, ja, weil man einfach einen direkten Hinweis hat, was habe ich gewählt und was muss ich noch wählen. Verwenden Sie möglichst kurze Begriffe für Kategorien, das kommt noch dazu, aber auf keinen Fall ungewohnte, von Ihnen erfundene. Ja, die hat keinen Sinn. Die Konsistenz überprüfen Sie dann in irgendeiner Form, aber natürlich Konsistenz ist so ein wichtiger Oberbegriff, den vergessen Sie hoffentlich nie mehr. Erlauben Sie immer Rücksprünge. Darüber werden wir nochmal sprechen. Das heißt, gerade im Kontext mit Direct Interfaces, geben Sie dem Benutzer Sicherheit, dass er jeden Vorgang, den er macht hat, rückgängig machen kann. Auch wenn es für Sie Aufwand bedeutet, das zu programmieren. Ich Ich weiß, wie viel Aufwand das bedeutet. Also, dass Sie einmal zurückgehen können, nochmal zurückgehen können. Also jetzt in den Menüs nicht so schlimm, da gehen Sie einfach hoch. Das ist schon klar, das macht das System ja für Sie, also die vorgefertigten Komponenten. Aber wirklich immer ein Rückgehen zu erlauben über Endstufen, ist schon aufwendig, das zu realisieren. Wenn Sie komplexere Sachen zwischendurch machen. Manchmal geht es vielleicht auch gar nicht. Und immer Shortcuts anbieten, Helps, also Overlays, mit denen Sie sehen, was dann da gemacht wird. Gut. Dann zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ja, Mobile Phones mit 120x160 Pixeln gibt es schon fast nicht mehr, ja. Aber da werden sie natürlich langsam zu Herausforderungen. Ich habe mich immer gefreut über die Icons, die Leute da damals entwickelt haben. Also mir sagten die nichts, um mal ganz ehrlich zu sein. Also das musste man regelrecht lernen, diese Bildchensprache, die man da auf manchen Handys hatte. Das war ja eine Katastrophe. Ja. Frage ist, auch da werden mehr und mehr, jetzt auf den Smartphones natürlich noch viel mehr solcher Systeme eingesetzt. Problem an dieser Stelle, großer Unterschied ist, Sie haben einfach keinen Platz. Auch wenn Sie 640x480 Pixel inzwischen haben oder auch ein paar mehr, das wird auch vielleicht noch ein paar mehr. Aber bei Smartphones wird das Problem bleiben. Man wird nicht größer werden, weil es muss in die Hemdtasche passen, es muss in die Hosentasche passen, es muss hier hinten in die Tasche passen. Man wird nicht wesentlich größer werden. Und damit ist einfach die Bildschirmfläche begrenzt. Und da die Auflösung hochzutreiben, ich muss gar nicht an die absolute Scharfsehen des Menschen denken, da gibt es einfach natürliche Grenzen. Also auf so einem kleinen Display wird man nur begrenzt Platz haben, etwas zu realisieren. Gut. Wenn das so ist, gerade für diese Geräte, ruhig mal an ein paar verrückte Sachen denken, an diese Pi-Menüs, funktionieren gut, sind klein, funktionieren gut, kann man auch in größerer Größe machen, sodass man mit dem Finger touchen kann, geht und funktioniert. Und da gibt es eben unterschiedliche Sachen, so Tier-Off-Menüs noch und was weiß ich auch, kann man alles machen. Für eine schnelle Bedienung oft auch Tastatureingabemöglichkeiten vorsehen, auch bei Smartphones, also wenn Sie da eine App programmieren. Auch das ist oft, die Tastatur mit einzublenden, dass man schnell irgendwo hinkommt, könnte eine Möglichkeit sein. Gut, ich denke mal, und damit können wir jetzt mal diesen ganzen Titel schon zusammenfassen. Menüs sind ganz entscheidende Elemente in modernen Schnittstellen. So einfach sie sind auf den ersten Blick, die Gefahren oder die Probleme, die Herausforderungen kommen im Detail mit großen Menüs, sehr, sehr viele Items. Der riesige Vorteil ist aber, die Anwender müssen sich komplexe Kommandos nicht merken und damit ist es gerade für Novizen oder selten oder Benutzer, die das System selten nutzen, ist es optimal. Wir haben wesentlich weniger Eingabefehler als bei Tastatureingaben, das muss man einfach klar sehen. Novizen hatten wir darüber gesprochen, das Erlernen, wenn das Interface richtig gestaltet ist, geht on the job. Ich kriege auch immer wieder Hinweise, halt, du könntest noch was dazu merken, was weiß ich, mit Apple, mit der Anzeige, dass es da eine Tastaturkürzel gibt, bei Windows das. Sie kriegen Cues dazu, okay, da gibt es noch was, Sie können Ihre Performance verbessern. Tastatureingaben, wir kommen ja nochmal dazu, gibt es natürlich große Unterschiede. Es gibt eine Menge Leute, die 10 Finger Tastatur schreiben können. Ob sie jetzt gerade die Computereingaben genauso beherrschen wie einen normalen Brief, ist was anderes. Es wird ja da nicht besonders geübt, aber die meisten kommen damit klar. Aber es gibt auch eine Menge, was weiß ich, so Raubvogelsystem, so Kreisen und Zustoßen. Das ist hier dann schon wesentlich besser. Menüs sind auch nutzbar mit großen Menü-Items, also sie müssen nicht auf die Tastatureingabe dann verfallen. Haben wir gesehen, dass es wir da einige Sachen machen können mit Fisheye und so weiter, um das unterzubringen. Und Sie können es natürlich auch immer grafisch anpassen und ganz individuell gestalten. Obwohl von den Grundstrukturen wird es nicht sehr, sehr viel mehr geben. Aber wenn Sie nicht die direkt vorprogrammierten Sachen nehmen, die in der Regel gut sind und vom Benutzer auch bekannt sind und das Ihr größter Vorteil ist, dann müssen Sie eben auch wirklich Layout und Inhalte gestalten. Gut, das hatte ich mir vorgenommen und vielleicht unterbreche ich jetzt einfach, aber falls jetzt Fragen sind, wäre das wichtig, das jetzt noch zu tun, bevor wir dann zu dem Fragebogen kommen. Ja, ja. Auf jeden Fall nicht mehr als 4 Tiefenebenen.
Das heißt, dann
müssen es halt mehr Punkte werden, oder? Ja, sagen wir so, wenn bei einer Gleichverteilung, bei der vollen Nutzung, haben Sie immerhin 4096. Also 4096 Menüpunkte sind schon eine ganze Menge. Also ich wüsste nicht unbedingt eine Anwendung, wo da jetzt noch mehr kommen sollte. Es geht. Das Entscheidende ist, wie strukturieren Sie das dann? Also Sie werden keine Domäne haben, in der Sie, wenn Sie 4, 8 zugrunde legen, immer genau 8 Items zusammenfassen können. Und es ist natürlich auch Blödsinn, irgendwo mal 2 zu haben und dann mal 10. Es macht ja nichts, aber Sie können ja auch mal 10 gehen dann. Das geht ja auch. Ja. Aber Sie wissen, das braucht dann schon mehr Konzentration und ist zeitlich auch ein bisschen aufwendiger, dann da den Punkt zu finden. Also diese Performance schauen wir uns nochmal genauer an. Also feste Regeln gibt es da nicht, das ist klar.
Bei den Pi-Menüs, gibt es so dort auch wieder eine magische Nummer? Oder ist es,
ja,
hat man auf maximal 4 immer dort begrenzt, jetzt bei den Bildschirmen?
Ja, also ich würde auch sagen, jetzt schauen Sie sich an, 8 ist das Maximum. Da müssen Sie schon relativ groß machen, um das noch zu positionieren. Wir kommen ja auch so direkt dazu, zu dem Punkt, auch das geht ja weiter, das werden wir dann bei der Evaluation sehen. Auch die Größe der Fläche, die Sie anbieten, wo Sie die Maus drauf positionieren müssen, determiniert die Zeit, die Sie brauchen. Machen Sie die Fläche sehr, sehr klein, brauchen Sie einfach viel Zeit, um dahin zu positionieren. Machen Sie sie großzügig, geht schneller. Ja, ja. Gibt es keine allgemeine Regel? Also Icons, wenn sie selbstsprechend sind in ihrer Anwendung, wenn sie davon ausgehen können, dass die Benutzer diese nicht lernen müssen, sondern sie sofort erkennen, dann sind sie gut. Weil klein, präzis, ja, müssen die Benutzer sie erst lernen, so wie es mir immer bei Photoshop geht. Also ich habe nichts gegen Photoshop, aber es ist so, ich erkenne die Icons nicht, die sagen mir nichts. Dann sind sie eher problematisch, dann würde ich einen Text bevorzugen. Gut, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich finde es toll, wie man über so einfache Sachen locker mal 1,5 Stunden sprechen kann. Und es ist auch wirklich einiges drin. Und gerade diese Menüs zu gestalten. Denken Sie beim nächsten Entwurf daran, dass Sie sich da ein bisschen Mühe geben. Gut, dann geht